Was kann man von Rap lernen?
Also ich meine, dieses Unorthodoxe auf jeden Fall, dieses relativ respektfreie. ich glaube, so dieses ganze Thema Kredibilität, das ist ja auch im Marketing total wichtig. Ja? Also, oder in meinem Job jetzt, was eine eigene Firma zu machen, Produkte zu machen. Das hat mich auch indirekt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, total geprägt, dass du als 16-Jähriger, 17-Jähriger auch ganz knallhart gesagt bekommst von irgendwelchen Leuten, die noch realer sind, dass du halt ein scheiß Poser bist oder so. Und das vergisst du halt nicht. Und das hast du in deinem Kopf einfach drin, wenn du mit 35 irgendwo sitzt und in, weiß ich nicht, irgendeinem Sales-Pitch teilnimmst, dann weißt du ja auch noch damals, wenn du jetzt das jetzt hier sagst, das wäre so dermaßen posermäßig gewesen. Und so gehe ich halt weiter durchs Leben, durch mein gesamtes Leben irgendwie.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Der heutige Gast heißt Philipp Westermeier. Sein Name ist vielleicht gar nicht jedem ein Begriff, aber als Gründer von OMR ist er wahrscheinlich eine der wichtigsten und auch am besten vernetzten Personen in der heutigen digitalen Welt. Und zugleich damit auch einer der Gründe, warum ich bei Podstars meinen Podcast machen kann. Dass Philipp viel Hip-Hop ist, das sieht man, wenn man sich die Veranstaltung von OMR in den letzten Jahren angeschaut hat. Denn verschiedenste Größen wie Deichkind oder die Beginner sind Freunde und Partner von OMR und das schon für viele Jahre. Und deshalb war es natürlich klar, dass auch er irgendwann einmal Gast bei Was ist Rap für dich sein muss. Wie viel Hip-Hop in Philipp steckt, das erfahrt ihr jetzt. Was ist Rap für dich?
Unterhaltung vor allen Dingen. Also ich hab schon drüber nachgedacht, weil ich ja dieses Format kenne und der Name ist ja nun irgendwie Programm sozusagen. Was ich irgendwie am Rap interessant finde, neben der Musik selber, ist halt, dass es immer so Geschichten sind, die nie aufhören. Also, dass es irgendwie auch Künstler sind, die ja mittlerweile Musik machen, aber auch viel mehr machen und die permanent irgendwo in der Presse oder in der Wahrnehmung sind mit irgendwelchen Geschichten, sei es, dass sie bei Basketballspielen in der ersten Reihe sitzen oder dass sie schlimmstenfalls jemanden erschossen haben oder irgendwo gerade verurteilt werden oder, also es ist halt wie so eine Soap-Opera eigentlich. Und ich gucke diese Soap-Opera quasi jetzt seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren und das finde ich ganz geil.
Es ist total faszinierend, dass du auch natürlich sicherlich auch beruflich bedingt, aber sofort auch in diesen Modus kommst, dass du natürlich auch die Marke dahinter siehst. Und das ist ja einfach so, dass in den USA frühzeitig es angefangen hat und Deutschland auch gelernt hat, dass es nicht nur darum geht, Bars zu spitten, sondern dass auch die Person dahinter irgendwie eine Relevanz hat.
Absolut. Also die Geschichte, das ist ja am Ende ist ja Storytelling. So,
genau. Ne?
Und ich finde, das hat ja schon ganz früh auch so angefangen mit diesem East Coast, West Coast und den ganzen Sachen, dass man das Gefühl hatte, das ist jetzt viel mehr als die Musik. Das war dann so, man hat ja so bei so einer Art Kleinkrieg irgendwie da zugeschaut.
Ja.
Und das ist irgendwie, damals weiß ich, ob es absichtlich war, ob die das auch schon gecheckt haben, dass das sozusagen der Mehrwert ist, wegen dem Leute das hören oder dass das verfolgen und die Aufmerksamkeit schenken. Oder ob das Zufall war, weil die wirklich sich da gehasst haben und so. Das habe ich nie so richtig gecheckt, aber ich finde, für mich ist das halt so eine Soap-Opera.
Ich denke, es ist so ein Mittelding aus beiden. Also eine Dynamik, die man entdeckt hat, vor allen Dingen beidseitig Manager im Hintergrund waren, die verstanden haben, wie man Publicity erzeugt fürs Produkt und was dann aber eine Eigendynamik entwickelt hat, die einfach dazu geführt hat, dass man ein Ergebnis bekommen hat mit zwei Rap-Toten, was sich nie jemand
das wollte
haben. Ne?
Aber ich meine, das ist ja bis heute, gibt es ja immer wieder neue absurde Situationen. Also mein Lieblingsfall aus diesem Jahr ist, da war jetzt die NBA Finals, also die ja. Basketball-Finalspiel, da saß irgendwie, Toronto war in den Finals, hat auch nachher gewonnen. Und dann saß halt irgendwie Drake da irgendwie kurzzeit direkt bei den Spielern von Toronto mit auf der Bank und hat dann teilweise während des Spiels den Trainer massiert, wo man, also der da am Spielrand stand. Das sind halt Bilder, wo du auch denkst, Wahnsinn, wie das jetzt alles ineinander greift. Also in dem Falle dann Basketball und diese Stadt und dann halt Drake und dessen Fame und die ganzen Bilder. Auf einmal hat dann auch ESPN, also eine Sportseite, die ich auch viel lese, komplett eigentlich über einen Rapper berichtet. Permanent, täglich, ja. Und diese Art von Soap Opera, ich höre gar nicht so viel Drake, aber trotzdem ist mir der sehr präsent und wie der das macht und mittlerweile weiß ich natürlich, was der für ein Flugzeug hat und so, weil man was der für Klamotten trägt und
ja.
So, weil es halt eine Soap Opera ist. Also Drake ist wirklich ein gutes Beispiel, weil ich höre dessen Musik nicht viel,
ja. Aber
ich weiß genau, was der für Klamotten, dass der diese Stone Island Marke gepusht hat auf seiner Tour und diese ganzen Sachen, das verfolge ich total gerne.
Wie hat's denn für dich eigentlich angefangen? Was war so der erste Kontakt, dein First Contact with Hip-Hop?
War bei mir in der Stufe in Essen. Ich war in Essen auf, und da hat ein Stufenkollege von mir, hatte selber eine Hip-Hop-Band gegründet, so ganz früh. Das muss so gewesen sein, war so 93 oder sowas.
Ah, 94. Krass,
ja. Also relativ früh so.
Ja.
Und da habe ich das so verfolgt. Der war sitzen geblieben, kam bei uns in die Stufe, war ein bisschen älter und war dann schon so ein bisschen tiefer in dem ganzen Thema drin und war halt auch irgendwie so ein echt cooler Dude, der dann irgendwie auch geil Fußball spielen konnte. Und da war dann auf einmal so, hat dann so im Jugendhaus Konzerte gegeben und hatte da, war halt so der Rapper da. Und das fand ich damals auch, ich komme aus Essen, im Soundgarden in Dortmund, dann irgendwie war der noch niemand so, der ist auch nie groß geworden, aber so in unserer Blase damals, in der wir waren, hatte dann da irgendwie so Freestyle gegen, weiß ich noch genau, gegen Too Strong oder so aus Dortmund da irgendwie gefreestylt und dann da den Langen von Too Strong dann da also richtig niedergemacht da im Freestyle und das war für mich absoluter Flash, das zu sehen und dabei zu sein und diese ganzen Sachen zu erleben.
Hast du das dann irgendwie so als Kultur wahrgenommen oder eher rein als Entertainment?
Und schon als Kultur. Das war ja bei uns auch dann so Jugendkultur, ne? Wie die dann mit Klamotten und mit Skaten und Sprühen und so. Das war dann so das volle Paket, was
das
so
heißt,
kam.
Du warst voll drin?
Ich war halt nie selber so drin, wie man als richtig Superstar drin gewesen, also als cooler, also ich war so dabei. Ich war immer dabei und hab's beobachtet und hab halt irgendwie dann, konnte nicht gut skaten, konnte nicht gut freestylen, konnte nicht gut irgendwas, aber fand's halt cool und war gern dabei und fand auch die Mädels, die da dabei waren, auch gut und so.
Ja, es ist ja ein ganz logischer Effekt und das ist, glaube ich, etwas, was Künstler selten öffentlich zugeben werden, aber ich glaube, 50% war immer Ausdrucksform, andere 50%, dass die Mädels dann auf die Ripper standen.
Absolut. Also generell fand ich so die Clique von Mädels, die dann damals bei uns zumindest in diesen Kreisen abhingen, fand ich jetzt interessanter als andere Mädels.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dazu gehört dann aber auch ein bisschen das Mindset und das Verständnis, dass man irgendwas Eigenes, was Uniques hat. Hast du das so wahrgenommen?
Ja, schon. Also das waren schon irgendwie, das war was Besonderes. So, diese Kultur war stärker als jetzt der normale Mainstream. Das war damals ja auch noch nicht Mainstream. Heute ist ja der ganze Look und der ganze Style auch sehr stark Mainstream. Das war damals halt noch null so. Da gab es irgendwie in Essen zwei Läden, wo man überhaupt so Klamotten kaufen konnte. Und die musste man kennen. Und dann sonst ist man nach Duisburg gefahren oder nach Dortmund, um da einzukaufen oder nach Düsseldorf, weil es dann auch noch einen Laden gab. Heutzutage kannst du ja in jede Mall gehen und es gibt irgendwie fünf Läden, wo du irgendwie coole Sneakers kaufen kannst oder so.
Kannst du dich so an die ersten musikalischen Schritte erinnern? Also was die ersten Bands waren? Also wenn du hier von Too Strong redest, dann gehe ich ja fast davon aus, dass du in den frühen Stunden der Deutschrap-Geschichte auch schon
absolut
quasi deine ersten Schritte gemacht hast.
Ja, ja. Also ich weiß noch irgendwie auch irgendwie Jugendhaus damals war ich halt mit dabei so. Ne? Also ich habe, glaube ich auch, ich könnte es nicht mehr genau so pinpointen. Auch recht früh, glaube ich, schon absolute Beginner mal irgendwo gehört. Was ich sehr gut fand am Anfang, weiß ich noch genau, war David P. und Main Concept.
Ah ja, stimmt.
Also die waren irgendwann auch mal im Ruhrgebiet am Start auf irgendeinem Jugendhaus-Event oder irgendeinem Hip-Hop-Jam und da fand ich die schon ganz cool. Ja.
Kannst du dich daran erinnern, wie das dann für dich weitergelaufen ist? Also hast du Musik gesucht und hat sich das aus der Crew heraus ergeben oder?
Also ich fand irgendwie, ja, so eine Mischung. So ein bisschen, also viel hat sich ergeben, dass dann so das gezeigt bekam und hier, hör dir das mal an, hör das mal an. Dann musstest du auch was hören, um mitreden zu können und so. Und dann fand ich aber auch Sachen geil, weil ich persönlich irgendwie sehr hohe Affinität zur Sprache habe. Also ich fand, für mich hat das dann noch eine andere Ebene neben den Frauen und neben der Kultur ist einfach so wirklich dieser Sprachwitz. Also ich finde auch teilweise Kabarettisten cool oder irgendwie Leute, die mit Sprache arbeiten, auch Autoren, bin halt irgendwie Sprache ist, finde ich, irgendwas, was mir Spaß macht. Und dann habe ich halt auch immer ehrlicherweise Musik gehört, wo ich irgendwie dachte, abgefahren, was die sich so jetzt hier für Reime ausgedacht haben und für also so, ich weiß noch, Blumentopf und so, hatte teilweise Sachen draußen, wo ich echt fand, das haben die super gebaut und super Sprachbilder gefunden. Das waren jetzt nie so Hymnen oder so, wo man sagt, da kannst du jetzt mega zu feiern, aber ich fand, die hatten einen geilen Sprachwitz zum Beispiel.
Ja, genau. Ich muss auch sagen, es ist an der Männer auch ähnliche Assoziation wie bei dir, dass auch gerade Blumentopf in der Zeit, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich zwar untere Mittelschicht, aber irgendwie dann doch auch nicht aus ganz harten Verhältnissen gekommen bin und dann Blumentopf mir die Bilder gemalt hat, die ich selber auch in meinem Alltag
absolut
gesehen
genau
habe.
So geht's mir auch. Ich war auch, also genau jetzt so Mittelschicht oder jetzt ja, mal drunter, mal Mittelschicht, so je nachdem, wie es meinen Eltern gerade ging. Aber das war so nicht so hart wie jetzt. Ne, die ganzen aktuellen Gangster, die so hartes Straßenleben hatte ich nie. Es passte schon ganz gut. Es hat mich auch so abgeholt, wenn man sich überlegt, wie damals Hip-Hop angefangen hat. Es war ja auch für Kinder, die eher zum Gymnasium gingen als zur Hauptschule. So, ne?
Du hast vorhin gesagt, du kannst nicht besonders gut freestylen. Also Butter bei die Fische, gibt es irgendwo noch Aufnahmen von dir, wo du gerappt hast?
Wahrscheinlich irgendwo, aber ich habe mich da auch nie drum gekümmert. Aber ich hatte so ein paar Lines, wie man halt immer konnte, wo man wusste, auf die kann ich zurückgreifen, wenn ich mal irgendwie musste. Aber so.
Hast du denn aber irgendwie daraus, also diese Erkenntnis, das nicht so gut zu können, das hat ja viele Künstler trotzdem nicht da schon abgehalten, eine Rap-Karriere zu machen oder so. Hattest du irgendwann mal so Lust oder Idee daraus, was zu machen für dich?
Ich habe davon immer mal so ein bisschen geträumt, dass es auch gehen könnte, aber ich war damals erkennbar schlechter als die Kollegen, von denen ich gerade erzählt habe, oder auch der eine Kollege. Und deswegen habe ich das dann oder nie so gesucht und dann auch immer für mich so gedacht, naja, dein Weg ist vielleicht doch ein anderer und hatte vielleicht auch ein bisschen noch nicht so diesen Exposure selber so auf die Bühne zu gehen und so, da musst du ja auch eine gewisse, weiß nicht, Mut oder Reife oder was zu haben und da war ich so ein bisschen zurückhaltend. Im Nachhinein hätte man es natürlich sich total gewünscht und das ist halt so.
Wärst du heute gerne mal eine kleine Rap-Karriere hingelegt?
Absolut, also ich finde das total, wenn man so rückblickend erzählen kann, ich hätte auch ehrlicherweise noch viel mehr Landesliga- oder Bezirksligaspiele gemacht in meinem Leben, die ich auch nicht gemacht habe, weil ich irgendwie dann ins Ausland gegangen bin oder so. Das bereue ich schon, so, dass ich das nie probiert habe oder so. Außer so ein bisschen halt irgendwie in irgendeinem Proberaum mal mit zu freestylen halt oder so, aber halt nie jetzt selber was zu schreiben. Weil ich glaube, also schreiben wir auch da wieder Sprache, ne? So Journalismus zum Teil ja auch, finde ich total cool. Und ich habe schon mal in einem anderen Podcast erzählt, ich hätte auch für mich irgendwie mal überlegt, ob ich so Kabarettist werden könnte. Hätte ich auch Bock gehabt, weil es auch mit Sprache zu tun hat und so. Und das, glaube ich, kann ich okay. Ja, und da hätte ich wahrscheinlich, so wäre ich sogar besser gewesen als der Durchschnitt. Aber das sagen jetzt alle, die im Nachhinein, wäre man auch Bundesligaspieler geworden. Weißt du, das kenne ich auch.
Ich übrigens safe. Ich wäre Bundesliga-Profi
geworden. Alle sagen, ja, damals, ja, ich war richtig gut. Und je älter du wirst, desto besser hast du früher Fußball gespielt.
ja,
und
stimmt allerdings.
Jetzt laufe ich in dieselbe Falle rein mit, je älter ich werde, desto besser hätte ich früher rappen können. Also stimmt natürlich nicht. Aber wenn du mich so fragst, ich hätte es schon cool gefunden, klar.
Es klingt auch so ein bisschen danach, als ob deine Liebe zu Hip-Hop oder dann vornehmlich wahrscheinlich zu Rap-Musik schon ziemlich intensiv immer gewesen ist früher, oder?
Ja, ich war schon nah dran. So. Also jetzt, ich habe auch andere Sachen gehört jetzt nicht ausschließlich, aber ich fand diese ganze Szene schon immer interessant.
Ja. War das schon immer so? Und hat sich das also gehalten bis heute, ja, auch so 25 Jahre später? Oder gab es irgendwann mal Situationen, wo dich das verloren hat oder du irgendwie damit nichts anfangen konntest?
Ja, ich war natürlich früher viel näher an dieser ganzen Welt so dran, dass ich halt selber mit im Proberaum stand und wusste, wie es bei einer Hip-Hop-Jam abgeht und so die ganzen Sachen. Und jetzt ist es halt dann viele Jahre ganz weit weg. Da habe ich irgendwie im Büro gearbeitet und hatte da wirklich auch kaum noch Zugang und kaum noch eine richtige Nähe, außer dass ich halt irgendwas gelesen habe und gehört habe und irgendwelchen Leuten so aus der Ferne gefolgt bin, wie man das damals konnte folgen.
Ja.
Jetzt heute in Zeiten von Instagram und auch mit meinem Job habe ich ja auf einmal wieder eine etwas höhere Nähe und auch ja, einfach viel mehr Bezug wieder dazu. Aber ich habe es nie verloren. Also ich war immer, das ist immer gerne gehört, das hat mir immer Spaß gemacht, auch gerade dann die US-Leute zu folgen und zu gucken, was machen die unternehmerisch. Ich finde auch das Geile an der ganzen Szene ist ja auch, dass es unternehmerisch ist. Also wenn man sich anguckt, so was jetzt Didi und Jay-Z und so, was die da oder Kanye, was die so gebaut haben, ne, an Imperien, das finde ich ja auch jetzt unternehmerisch schon fast irgendwie geil. Also ja, neben der Musik finde ich, das ist eine Dimension, die mich genauso fasziniert. Das geht jetzt schon wieder in diese Soap-Opera-artige rein.
Ja, definitiv. Und eigentlich dann auch einfach ins Business. Denn wenn man sich anguckt, wie vor allen Dingen US-Rapper es vorgemacht haben, Dinge, Moves zu machen, die sie verdammt reich gemacht haben, absolut, die in der Situation aber super smart gewesen sind.
Absolut.
Ich erinnere mich da an 50 Cent, der nicht den Vitamin Water Song für eine Gage macht, sondern sagt, nee, gib mir mal ein paar Anteile.
Absolut. Also da gibt es ja mittlerweile so viele Beispiele mit ihren ganzen Champagner-Marken.
Ja.
Aber das war damals schon, also vor 20 Jahren fand ich das interessant, weil dann die Klamottenmarken rauskamen von den ersten Rappern und so, wo man dann gucken konnte, wer trägt was und wer hat dann die ersten eigenen Marken da irgendwie. Das fand ich schon immer. Und ich habe halt ehrlicherweise neben der Musik auch ein großes Interesse so für Unternehmertum und für für Leute, die halt Sachen machen, so generell. Und das war ja dann auch damals schon schnell. Das waren so die Jungs, die dann Sachen gemacht haben.
Hast du irgendwie gemerkt, wie das Einfluss auf deinen eigenen Werdegang genommen hat? Vielleicht auch das Know-how daraus mitgenommen für deinen eigenen Weg?
Ja, schon so ein bisschen, dass man also auch ungewöhnliche Sachen sich eher traut oder auch ja irgendwo, ich will jetzt nicht, also Vorbild ist das komplett falsche Wort, weil das ist was ganz anderes, aber dass man halt schon denkt, man kriegt irgendwie so verschiedene Sachen unter einen Hut irgendwie und auch Motivation draus zieht. Also ich habe dann auch von irgendwelchen Rap-Producern immer mal so Motivationsbücher gelesen und so, wie das dann so passiert, dann ist man so Anfang 20 und dann schreibt irgendwer, der ein Label gebaut hat, wie hart er gearbeitet hat und bla bla bla, und auch das hat mich dann beeinflusst. Also vieles von dieser ganzen Kultur hat mich so schon beeinflusst.
Gibt es irgendwo Situationen, wo du vielleicht auch in jungen Jahren rechtfertigen musstest, dass du Rap cool findest? Oder auch in der Neuzeit irgendwann, wenn Straßenrap dann gekommen ist? Also dieses Gefühl von, Künstler muss sagen, ich bin Rapper, hat jahrelang immer dazu geführt, okay, machst du was Vernünftiges in deinem Leben? Und wenn du Rap-Fan warst und nur die Künstler in der Öffentlichkeit waren, nee, die gerade negativ, also nicht, aufgefallen sind oder so?
Nicht wirklich. Also außer, dass sich meine Oma gefragt hat, warum ich so eine tiefhängende oder große Hose hatte oder sowas früher als Jugendlicher mal. Das war so das aller, also nicht wirklich.
Auch nicht in beruflichen Werdegang irgendwann so, weil es wirkt ja auch schon so, dass gerade wenn man jetzt auch Richtung UMR Festival angeht, das ist immer auch ein Teil.
Absolut, das ist ja auch, das soll es auch sein. Also das ist auch wichtig für mich. Das hat uns, man muss ja sagen, wer hat UMR wahnsinnig viel geholfen? Das hat uns ja auch zumindest ein Stück weit dahin gebracht, wo wir heute sind. Es gibt ja ganz viele Digital-Events und jeder macht da irgendwie einen, und was hat uns schon früh unterschieden, ist halt mit Musik zu arbeiten, auch vor allem mit Rap zu arbeiten. Und da bin ich den Jungs, die früh bei uns aufgetreten sind, jetzt Bo oder Jan Delay, wahnsinnig dankbar, dass die das gemacht haben, als wir noch ein ganz kleines Ding hier in Hamburg waren, dass die gesagt haben, okay, komm, hier, kleine Gage, passt schon. Ich mache mal irgendwie da in der Mittagspause ein paar Lieder. Es war eigentlich total komisch, aber von mir aus. Und das hat uns total nach vorne gekickt.
Das heißt, du hast ja beruflich auch dann im Prinzip sehr viel mit Rap zu tun eigentlich, oder?
Ja, also
verhältnismäßig.
Immer wieder, ja, also sagen wir mal, im Verhältnis zu einem klassischen Job im Marketing, wo man einfach jetzt, sagen wir mal, vielleicht in einer Mediaagentur arbeitet oder sowas, auf jeden Fall viel mehr. Und es hat sich dann aber auch so ein bisschen überlappt. Also jetzt bin ich ja wirklich mit einigen auch befreundet und habe dann privat auch mehr mit Rap-Leuten zu tun, die ich beim Beruf kennengelernt habe, wo man sich jetzt auch, ja, schon auch ein bisschen vertrauensvoll austauscht irgendwie, die auch Business machen. Also jetzt von bis, ja. Und das ist schon echt, also war nie so geplant, aber es hat sich so ergeben und ist jetzt eine Facette meines Berufslebens, meines gesamten Lebens, die ich natürlich echt gut finde.
Wir haben das ja jetzt so ein bisschen beschrieben, aber so auf den Punkt gebracht, was kann man von Rap lernen?
Also ich meine, dieses Unorthodoxe auf jeden Fall, dieses relativ respektfreie, aber auch diesen Anspruch zu haben trotzdem und jetzt nicht einfach irgendeinen Scheiß zu machen, dieses so nach dem Motto, muss kredibel sein, was immer das dann genau ist, aber man muss schon fühlen, in der jeweiligen Frage oder der Situation, was kredibel ist. Also das ist, ich glaube, so dieses ganze Thema Kredibilität, das ist ja auch im Marketing total wichtig. Ja? Also, oder in meinem Job jetzt, eine eigene Firma zu machen, Produkte zu machen, rauszugehen, das habe ich irgendwie früh gelernt, auch was so ein bisschen poserartig ist und so. Das hat mich auch indirekt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, total geprägt, dass du als 16-Jähriger, 17-Jähriger auch ganz knallhart gesagt bekommst von irgendwelchen Leuten, die noch realer sind oder noch, dass du halt ein scheiß Poser bist oder so. Und das vergisst du halt nicht. Und das hast du in deinem Kopf einfach drin, wenn du mit 35 irgendwo sitzt und in, weiß ich nicht, irgendeinen Sales-Pitch teilnimmst, dann weißt du ja auch noch damals, wenn du jetzt das jetzt hier sagst, das wäre so dermaßen posermäßig gewesen. Und so gehe ich halt weiter durchs Leben, durch mein gesamtes Leben irgendwie, ne?
Das finde ich total faszinierend, weil genau das Gleiche spüre ich in ähnlichen Situationen auch immer, dass am Ende die Rap-Attitüde, die man so mitnimmt, und selbst wenn man teilweise nur Konsument ist und gar nicht Rapper, was vielleicht manchmal sogar ganz gut ist, weil das überbordende Ego dann nicht noch darüber liegt, aber dass allein dieser Kampf um Respekt und um das Gefühl, dass man dazugehört oder einfach dieses Echtsein, so eigentlich simple Regeln fürs ganze Leben aufgeben.
Absolut. Können,
oder?
Also sich so ein bisschen dann auch sich so zu verhalten, dass man auch irgendwo unangreifbar ist. Also das versteht allen, was das bedeutet. Ne? Das ist, also das nimmt man schon mit, und das ist eine gute Schule, glaube ich. Also es ist wirklich einfach für mich, so wie das bei mir angefangen hat, eine gute Schule gewesen.
Jetzt ist Musik dann aber auch sehr emotional. Kannst du dich so ein bisschen an Künstler erinnern, die dich über die Jahre begleitet haben, weil vielleicht auch die Musik, der dann, also wir haben vorhin von Blumentopf innerlich schon so gesprochen, aber die dich über die ganze Zeit immer begleitet haben, die dir besonders wichtig sind, die du vielleicht oder die du heute hörst.
Also ich
bisschen Name-Dropping jetzt.
Ja, also sagen wir mal so, für mich jetzt so schon so der krasseste ist halt Jay-Z, finde ich. Also das, ja. Da weiß ich auch.
Safe. Definitiv.
Wenn man dann da, manche mache ich so YouTube-Videos an, da gibt es irgendwie schon tausendmal gehört, aber wie er dann da, ich weiß gar nicht, bei was für einer Veranstaltung, ich glaube irgendwie MTV Music Awards, irgendwo, wo er dann da mit Alicia Keys dann da rauskommt in seinem Anzug und dann da, da war dann glaube ich auch noch Derek Jeter von den New York Yankees irgendwie mit auf der Bühne, also ein Baseballspieler hatten die gerade da gewonnen, dann seine New York Hymne da raushaut, dann sitzen da alle und dancen da alle und er ist dann, da denke ich mir, ey, what the fuck, ey, was für ein Moment, wie krass der Typ jetzt da sozusagen alles allen gezeigt hat, was geht, und dann da so ein Song halt auch drauf hat. Und was der so insgesamt auch so an Moves macht, auch der war auch, fand ich jetzt so der Erste, der mich jetzt so mit so irgendwelchen Kollaborationen so ein bisschen überrascht hat, schon vor, weiß nicht, 15 Jahren oder so, wo der irgendwelche ganz anderen Künstler rangezogen hat, das habe ich vorher so nicht gekannt. In Deutschland hat es das aus meiner Sicht lange nicht so nicht gegeben.
Ja.
Aber der kam mir dann an, müssen wir überlegen, mit Linkin Park, glaube ich, irgendwann und so, wo ich dachte,
Crossover,
okay, genau. Crossover-Geschichten, genau. Was jetzt heutzutage wahrscheinlich viel normaler ist, aber den fand ich schon cool. Und dann, was mich auch relativ geflasht hat, ist so das ganze Werk, sag mal, von Eminem, würde ich auch sagen. Also
da warum? Aber da das rein Lyrische und das von dem...
Oder? Ja, auch weil es sprachlich halt so geil ist. Auch die Kombination mit diesem 8-Mile-Film, das fände ich schon geil. Also ich bin ja auch so ein Typ, der dann, weiß nicht, sich dann da so reindenkt, wie der dann da gefreestylt hat in diesem Film. Und auf einmal, das ist einfach, finde ich, ein geiler Climax und ist irgendwo trivial. Und es wird wahrscheinlich einer den Kopf schütteln und sagen, okay, das hat ja nun wirklich jeder. Aber das trotzdem habe ich auch und will ich ja nicht verleugnen.
Ja, da halte ich auch immer die Schützenhand drüber. Ich habe mich auch immer dabei, gerade wenn es um 8 Mile geht, dass ich dann gedanklich wieder die Kapuze aufsetze und dann da quasi kopfnickend mitgehe. Ich habe auch mal... das gab es, glaube ich, bei YouTube. Da hat irgendjemand die Battles zusammengeschnitten und nur den Audio-File der Parts von Eminem. Und dann habe ich das 8 oder 10 Minuten lang. Und dann habe ich immer mir das Ding wochenlang abgehört, dass ich im Prinzip seine Parts aus 8 Mile auswendig konnte. Und die Energie, die da drin steckt, das war so simpel und es ist wahrscheinlich alles gescriptet und sowas alles. Und trotzdem hatte das so viel Energie, dass ich damit, ich weiß noch, wochenlang auf Kapuze durch die Gegend
gegangen bin. Finde ich auch. Also das ist einfach super gemacht, muss man sagen. Auch, dass der dann auch noch so schauspielern kann. Ne? Das ist alles schon toll. Also das war ein Top-Paket, das mich sicherlich auch, das kam ja so, weiß nicht, da war ich wahrscheinlich so Mitte, Anfang 20, was mich dann immer auch dran gehalten hat. Weißt du, es waren wieder neue große Momente, große Sachen kamen raus oder neue Künstler tauchten auf einmal auf, wo man so dachte, okay, krass. Das muss man sich mal angucken. Und das ist jetzt bis heute eigentlich so, dass ich gucke noch, wen gibt's Neues, wer kommt Neues so raus. Viele checke ich jetzt nicht mehr so ganz. Aber ja, noch bin ich dran.
Ich finde, das ist aber auch das Schöne an Rap, dass es dir doch auch, wenn du ein bisschen open-minded bleibst, die Möglichkeit gibt, selbst wenn du auf den ersten Schritt es nicht verstehst, aber du verstehst die Mechanismen, öffnet es dir trotzdem einen kleinen Spalt zu der Welt der jungen Generation, dass du verstehen kannst, was sie machen.
Absolut. Also ich versuche dann auch, ich bin auch so ein Typ, der dann sozusagen die popkulturelle Analyse dazu liest. Also jetzt hier jemand, den ich auch schätze, auch aus dem Rap kommt, mit dem ich mittlerweile ein Freund geworden ist, ist hier Elvier von Selfmade Records, der auch schon bei uns bei OMR war, der mir irgendwie hinter den Kulissen auch schon das eine oder andere geholfen hat. Der macht jetzt ja ganz viel Rin. Und Rin habe ich am Anfang nicht so richtig gecheckt, muss ich zugeben. Aber hat er mir nochmal gesagt, guck dir den mal an und der ist geil und was da jetzt abgeht und der wird jetzt immer größer und dann habe ich mir das angeguckt, habe ich auch mal durchgelesen, warum der jetzt so funktioniert und warum da BTK im Bissing scheinbar irgendwie the place to be ist. Und wenn man das so liest, dann scheint es irgendwie so theoretisch logisch, ob das dann wirklich auch der Grund ist, warum es jetzt funktioniert, weiß man ja keiner, aber jetzt habe ich mich so langsam da reingearbeitet.
Elvio Omobegovic ist insofern auch der faszinierende Typ, weil der mir schon vor, krass auch schon, 15 Jahre vielleicht, ja, 14, 15 Jahre her, mir anhand von Charts oder vielleicht sind es irgendwo 10 bis 15 Jahre irgendwo, anhand von Zahlen quasi an Kurven erklärt hat, wie der Erfolg von Kollegen.
Der Typ ist absolut krass. Also ich finde ihn absolut auch begeistert, mit dem ein bisschen rumzuhängen. Ich habe irgendwie letztes Mal in Düsseldorf getroffen, dann waren wir noch in seiner Eissauna. Hat er noch nebenher irgendwie so, ja, so eine Eissauna am Laufen. Irgendwie, hier, komm, wir gehen mal um die Ecke. Und dann stehe ich da jetzt irgendwie bei minus 30 Grad in der Eissauna nach dem Mittagessen. Und der ist, also das ist schon irgendwie so jemand, den ich ganz cool finde. Und auch so die Story von seinem Partner übrigens, der jetzt irgendwie Arzt geworden ist. So, ne? Mhm. Ich glaube, David P. ist auch Arzt mittlerweile. Aber so, genau, so Leute, die dann früher Rapper waren und dann das im Lebenslauf so zu haben nach dem Motto, jetzt bin ich zwar Arzt eigentlich und damit verdiene ich mein Geld, aber früher habe ich das mal gemacht und das hätte ich im Endeffekt auch cool gefunden. Ist jetzt anders gekommen, aber so, solche Jungs finde ich generell schon echt so interessant.
Ja, habe ich ein bisschen, kann ich mir vorstellen, kann man das ja durchs MMR-Festival dann wieder nachholen. Und dann
absolut, genau.
Ich meine, du hast ja dann, glaube ich, dein eigenes Magazin auch im Rahmen gemacht, da hast du auch das Bones MC-Interview gemacht.
Ja, genau. Und so. Ich war bei Bones in New York. Ja. Also das war auch wieder in sich absurd. Also das ist wieder ein bisschen auch so eine Mischung aus Berufsleben und auch privatem Spaß. Das Magazin hat es ja gegeben, das Hamburger Abendblatt, also die Tageszeitung in Hamburg, hat der Chefredakteur gefragt, ob es okay wäre oder ob wir Spaß dran hätten, wenn es einmal im Jahr zum OMR-Festival ein Magazin erscheinen würde mit meinem Namen drauf. Hab ich gesagt, ja, okay, können wir machen, finde ich cool, ist auch gute Werbung und ehrt mich natürlich. Und aber muss da drin stehen, das von mir ist. Sonst ist es irgendwie ja auch halt nicht kredibel, so ein Heft da rauszulegen, weil alle drauf rumtrampeln und sagen, der Mega-Typ hebt total ab und jetzt hat er seine eigene Zeitschrift. Das wollte ich halt, das war mir ja klar, dass das genau das Risiko ist. Ja, und irgendwie, ich denke mir dann auch wirklich, was denkt sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Rap-Typ, der das in die Hand bekommt, der denkt sich, ein Pisser so ungefähr. Mhm. Aber weil das so ist, wollte ich halt auch was eigenes, Kredibles drin haben. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte das sein? Und dann auch mit Pascal Kirouche, dem Fotografen, der auch irgendwie hier OMR nahe steht, den ich kennengelernt habe über Freunde und so, kam dann die Idee auf, hey komm, wir könnten doch einen Artikel machen oder eine Story machen, wie wir da irgendwie nach Texas fahren zum South by Southwest Festival. Das ist ja so ein bisschen interactive und Musik in einem. Mhm. Und da könnten wir da hinfahren mit Bones und Jizzes und ich und Pascal und dann könnte ich das so ein bisschen drüber schreiben. Und dann hat das nicht geklappt, weil ich dann meinen Sohn bekommen habe zu der Zeit und dann haben wir das verschieben müssen und dann haben wir auch keine Fahrt nach New York. Und das war einfach, auch da bin ich jetzt einfach Bones total dankbar, dass so ein Typ da die Tür aufmacht und sagt, okay, wenn der Pascal sagt, du bist okay, dann passt das schon, komm mal mit. Und dann haben wir da ein paar Tage jetzt rumgehangen und das war für mich auch total interessant und aufschlussreich.
Ja, du bist auf jeden Fall in einen kleinen Kreis gekommen, weil Interviews werden ja normalerweise nicht gegeben.
Absolut, genau. Und deswegen war es auch für mich halt so besonders, dann halt, dass jeder, der das auch sagt, okay, du Typ hast irgendein eigenes Heft, was soll das? Da kann ich sagen, zumindest stehen da Geschichten drin, die ich selber geschrieben und die kriegt nicht jeder Journalist. Dafür habe ich gesorgt. Das heißt, auch wenn das ein bisschen poseartig ist, es ist schon so stark, zumindest für mich, was mir wichtig ist, dass ich halt das Gefühl habe, es hat eine Daseinsberechtigung. Nämlich, da ist eine Geschichte drin, die jetzt nicht im Stern wäre, weil da fährt kein Sternredakteur mit Bones nach New York und darf dann da irgendwie abends mit rumchillen. Mhm. Aber bei mir war es okay und ich durfte drüber schreiben und deswegen fand ich, das war dann auch so ein bisschen eine Daseinsberechtigung für das Heft.
Ich denke mal, heutzutage wirst du auf jeden Fall mit Playlisten durch die Gegend laufen, aber gab es auch irgendwie so Alben oder sonstige Releases, die dich ein bisschen geprägt haben und die dir quasi...
Ja, es ist schon das eine oder andere, wobei ich da also immer so eher so von einigen Songs eher so ausgehe und dann teilweise gar nicht zuordnen kann, auf welchen Alben waren jetzt diese Songs. Ich glaube, so die großen Jay-Z-Alben und so, auch wie die das dann gemacht haben mit White Album, habe ich mir überlegt, so, das gab es ja schon bei den Beatles, White Album, das dann nochmal so, auch das so zu machen als Trick, als Move, fand ich halt irgendwie cool.
Ja, ich entdecke immer erschreckend viele Parallelen bei unserer beiden Sozialisierung, weil das Black Album ist für mich wahrscheinlich das Jay-Z Black Album ist für mich das größte, wichtigste Album, das es gegeben hat.
Und wer die Dinger so gemacht hat, also das fand ich schon echt gut und ja, also da würde ich mich dann wahrscheinlich anschließen. Ne?
Heute sind das aber wahrscheinlich Playlisten, ne? Oder was hörst du heute? Also versuchst du Neues zu entdecken oder bleibst du in alten?
Ja, also ich habe jetzt auch natürlich irgendwie, höre ich so Sachen, weil man halt das Gefühl hat, man möchte es noch hören und dranbleiben. Und dann höre ich halt aber auch einfach jetzt irgendwie Modus Mio heißt der, glaube ich, ne? Also ja. So die Mega-Playlist, um so ein bisschen zu gucken, was kommt da so alles des Weges. Und dann gebe ich auch mal Leute ein. Vor kurzem habe ich einen Podcast gehört mit Gucci Mane. Kannte ich vorher gar nicht so genau, was der macht. Da habe ich gedacht, okay, abgefahren, was für ein Typ, wie der da abgefeiert wurde in dem Podcast. Habe ich mal Gucci Mane gehört. So ist jetzt tue ich mich schwer mit, aber okay. Ja, also,
aber es ehrt dich, dass du auf jeden Fall daran hängen bleibst und versuchst, es noch zu ergründen. Weil es gibt ja diese Theorie, dass Musikgeschmack sich ab 30 nicht mehr ändert. Und gerade Rap ist da ja, finde ich, immer schon der Spielplatz, auf dem man genau diese Regel umwerfen kann.
Ja, also das finde ich ist da auch, also es gibt ja auch, sagen wir mal, neue Sachen, die ich dann, wo ich sofort verstehe, warum das so ist. Also jetzt, so neu ist jetzt zum Beispiel Trettmann auch nicht, aber nee. Den habe ich jetzt erst vor ein paar Jahren entdeckt und den höre ich zum Beispiel jetzt regelmäßig.
Ja, ich meine, das 2017 Album, glaube ich, war es DIY, ne? Das ist ja ein Meilenstein.
Ja, absolut, genau.
Und auf den können sich dann alle einigen, dass der 45-Jährige jetzt auf einmal lit ist.
Genau.
Und Zeitgeist.
Aber also insofern, da ist dann auch jemand Neues, vermeintlich Neues, zumindest der jetzt ein bisschen älter ist, aber de facto neu am Star-Himmel, ist ja auch bei mir voll präsent. Ja.
Was ist Rap heute für dich?
Es ist also mittlerweile halt ein bisschen mehr auch wirklich mein Job geworden, dass ich mich halt frage, welche Künstler passen gut zu OMR, aber wen müssen wir mal berichten, weil sie Geschichten produzieren, weil sie auch Marketing machen. Ne? Das ist also, wenn du mich jetzt so fragst, heute ist ja mein Leben, mein Berufsleben zumindest sehr stark auch Marketing zu verstehen und Leuten Marketing zu erklären und sich zu überlegen, was geht da gerade, und das ist ja voll auch Rap geworden, das ist ja mittlerweile, verschmilzt das ja, du musst ja verstehen, welche Rolle haben jetzt Turnschuhe und haben jetzt Marken und Kollaborationen, um halt überhaupt Marketing kredibel wiederum vortragen zu können, oder wenn du irgendwo, weiß ich nicht, jetzt so als der Marketing-Typ auftauchst und hast kein Rap-Verständnis, sag ich mal ganz hart, dann hast du ja schon fast im Marketing keine Chance mehr. Also das klingt jetzt komisch, wenn man es eigentlich jemand andersrum sieht, aber ich glaube, das ist hat ganz viel damit zu tun, auch weil die Regeln des globalen Marketings jetzt auch von Industriegütern oder Konsumgütern, die gar nicht Musik sind, mit vorgeben oder mit prägen oder mit auf so abgefahrene Ideen halt haben, die dann da, wenn sie gut sind, übernommen werden oder häufig dann da wirklich reingezogen werden, dann auf einmal Common Sense werden im klassischen Marketing. Deswegen ist Rap auch ein bisschen jetzt schon zu beobachten, ganz anders als du es tust, aber es ist für mich auch schon fast ein Stück weit ein Beruf geworden, kleines bisschen zumindest, ne? Auch zu überlegen, wie gesagt, wer kann bei uns auftreten, wen wollen Leute, die zu OMR kommen, vielleicht mal erleben und sehen. Also da hat jetzt schon, ich will nicht sagen, dass jetzt die Hälfte ist oder so ein ganz großer Teil meines Berufslebens, aber ist ein bisschen auch ein Teil des Jobs geworden.
Ich freue mich sehr darüber, dass damit dann auch die nächsten Welten, die jahrelang so ein bisschen verschlossen waren, auch am Ende durch Menschen wie dich dazu immer weiter geöffnet werden, weil auf der anderen Seite eine Sensibilität dafür geschaffen wird, dass das nicht nur ganz plumpe Assis sind, was man immer denkt, sondern dass jeder eine Geschichte hat.
Absolut, also das muss man auch sagen, dass wenn ich jetzt irgendwie, häufig fragen mich Leute, ey, du warst ja mit Bones in New York, wie ist denn der so? Oder ja. Ich meine, der Typ ist halt krass, muss man wirklich sagen, der hat ja erstmal diesen Appeal des Assis, das weiß er ja auch, das will er ja auch.
Das spielt er auch
mit. Aber ich meine, er hat mir da auch erzählt, dass er dann auf irgendeinem Basketballinternat war oder auf der Schule vorher, von der er dann runtergeflogen ist, zigfach, dass er damals schon Gedichte geschrieben hat. So, ne? So ein Typ, 2 Meter groß und irgendwie damals auf jeden Fall mal nicht der coole Typ, dass der dann da gestanden hat und für sich selber Gedichte geschrieben hat und so. Das finde ich schon, hat mich dann schon so beeindruckt, das zu hören. Ne? Dass der ist jetzt nicht irgendein Typ, der da reingestolpert ist und irgendwie dachte, damit mache ich jetzt Kohle oder keine Ahnung, sondern das hat bei dem auch eine lange Genese und das hat auf jeden Fall der Typ ja auch ein besonderes Talent, muss man ja auch sagen, das glauben ja viele gar nicht, weil die denken, das wäre einfach nur eine gute Show. Das ist sicherlich auch eine gute Show, aber das hat auch irgendwie, da ist noch viel mehr dahinter und das habe ich so da entdeckt und gedacht, okay, diese Kunst ist auch selbst bei den vermeintlichen Assis drin.
Man darf nicht vergessen, man wird nicht einflussreichster oder erfolgreichster Influencer des Jahres 2018, nur weil man Assi ist.
Absolut.
Eine Idee
dahinter. Absolut. Also vielleicht in anderen Bereichen vielleicht schon, aber im Musikbusiness oder so, wie er das macht, zumindest auf gar keinen Fall.
Da sind wir wieder bei Authentizität.
Absolut, genau. Der ist ja auch alleine die Geschichte, wie er da, wenn man erzählt, wie er sozusagen sich selber Final Cut Pro beigebracht hat, also so Bildbearbeitung und dann aus dem Nichts mit irgendwelchen Spielzeugwaffen und Jesus da irgendwie mit so einer Kamera losgezogen ist und halt die ersten Videos gemacht hat, die halt dann aber YouTube schon krass abging. Das musst du erstmal machen. Also das versuchen ja ganz viele Leute und auch ganz viele Firmen und er hat halt dieses Auge, wie Sachen zusammenpassen müssen und was für Elemente und das mit ganz wenig Geld. Das ist halt auch schon eine Geschichte, die mich unternehmerisch fasziniert. Unabhängig davon, ob man jetzt Bones mag oder nicht. Ich finde das unternehmerisch einfach eine tolle Leistung.
Wir sind quasi schon fließend in eine von meinen drei letzten Rubriken gekommen, die ich immer ans Ende hänge. Was denkst du, und ich fange jetzt mal andersrum an, was denkst du über Drake? Kurz zusammengefasst.
Der ist einfach ein sehr guter Geschäftsmann und hat einen super Aufmerksamkeitsmanager, würde ich sagen. Das ist das, was den am besten aussagt. Ich glaube, er ist auch wahrscheinlich ein guter Musiker. Das tue ich mir immer schwer, weil ich Musik jetzt nicht so gut kann, zu beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist ja Aufmerksamkeitsmanagement, aka Marketing auch so ein bisschen. Und das kann er einfach richtig, richtig gut. Und wie er das macht, das ist faszinierend.
Was denkst du über Jan Delay?
Also den finde ich, also erstmal, wenn ich an ihn denke, denke ich mir, dass ich dem viel zu verdanken habe. Wie gesagt, habe ich ja gerade schon erzählt, weil er irgendwie, ohne dass er es, glaube ich, wusste und wollte, auch ein Stück von OMR geworden ist und viele mich auch angesprochen haben, Mensch, irgendwie, da war ja Jan Delay, wie krass ist das denn und so. Und das hat uns dann die Bilder von Leuten, die damals, als wir angefangen haben, vor 8, 9 Jahren Jan Delay fotografiert haben oder so gefilmt haben, die sind dann ja sozusagen für uns wahnsinnig wirkungsmächtige Impressionen geworden, die dann teilweise sich rumgesprochen haben, die dafür gesorgt haben, dass dann im nächsten Jahr noch mehr Leute zu OMR kamen. Deswegen da denke ich daran und ich denke halt, dass es jetzt bei dem auch schon beeindruckend ist, wie lange er es geschafft hat, sich als Jan Delay cool zu halten und diese Marke zu konservieren und diese Marke neu zu erfinden und immer noch so das Gefühl zu erzeugen, auch bei mir, obwohl ich jetzt ihn ja näher verfolge, dass es was Besonderes ist und dass es dass er irgendwie so eine Musikkarriere selber schaffen kann, wie jetzt Udo Lindenberg, der noch mit 80 irgendwie der Udo ist, über den alle reden. Das ist ja nicht so einfach. Also es ist ja wirklich auch eine unternehmerisch betrachtet, das fällt mir mal leichter, eine Wahnsinnsleistung, künstlerisch natürlich auch, aber so von jetzt, weiß ich nicht, wie alt er war, 16 angefangen bis 80, das durchzuziehen und irgendwie diese Spannung zu halten und dieses Interesse zu halten und sich neu zu erfinden und neue Kunst zu erfinden. Und das würde ich sagen, ich wünsche es ihm und hoffe es für mich auch als Beobachter, als Fan irgendwo, dass er das schafft, noch die nächsten, weiß ich nicht, 40, 30 Jahre zu machen und neue Sachen zu haben. Und das finde ich spannend zu sehen, ob es klappt.
Ich tapp mal ein bisschen jetzt im Dunkeln, weil ich nicht weiß, wir haben nicht drüber gesprochen. Was denkst du über Tupac?
Finde ich natürlich tragisch so ein bisschen, weil ich auch glaube, dass der, also im Nachhinein fällt mir noch auf, was der alles schon so vorausgesehen hat und wo der schon über sich für engagiert hat und wie der sich so positioniert hat. Dass ich hätte den auch total gerne erlebt, so einfach als, wie wäre der heute? Wie, also ich finde den auch irgendwie faszinierend.
Was denkst du über Terrier?
Ist mir am Anfang, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Also weil ich so die ersten Lieder nicht so sofort so verstanden habe. Mittlerweile bin ich auch Fan geworden, finde auch seine Live-Shows, wie er sich, ist mir so klar geworden, dass das nochmal heutzutage viel wichtiger geworden ist, wie er da rüberkommt, wie er da sozusagen wirklich so eine Stadion entzünden kann. Diese Live-Kunst habe ich jetzt auch mehr einmal erlebt. Und auch da von Anfang an, am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, naja, der lebt davon, dass am Anfang auch seine Story sofort da ist, nämlich dieser ehemalige Fußballer, Model, Rapper, da dachte ich, okay, der kommt sofort mit Story und gar nicht so sehr, weil die Musik hat mich nicht so geflasht wie die Story am Anfang, also Fußballer, sportbegeistert, fand ich das total beeindruckend, aber mittlerweile habe ich es besser verstanden und vor allen Dingen bin ich großer Fan, wenn ich ihn live sehe. Das ist schon eine Macht, da muss man einfach sagen. Das ist, glaube ich, seine Geheimwaffe, seine Magie noch mal mehr als jetzt. Also auch da, ich finde den auch total kredibel und irgendwie cool und ja, verfolgt das natürlich auch eng, so diese ganzen Geschichten mit Paul Ripke und so.
Und zum Schluss, weil es da vielleicht auch ganz interessant ist, was denkst du über Kanye West?
Also den Typen kann ich nur null einschätzen. Ich denke mir immer, das ist ja so ein bisschen Genie und Wahnsinn. Ja. Und ich gucke mir, habe das auch echt immer wieder versucht, so ein bisschen zu verstehen. Habe mir dann auch Podcasts angehört, hier mit Scooter Brown, da seinem Manager und solchen Leuten. Oder nicht seinem Einzelnen, aber der auch viel über ihn spricht. Und aber es gibt so verstörende Sachen, so wo man sich denkt, okay, was soll das jetzt? Und dann dauert es vielleicht eine Weile, bis man es versteht. Aber so mit den ganzen Donald-Trump-Geschichten verstehe ich halt wirklich null. Das ist halt, ja, also außer, dass es halt Aufmerksamkeit bringt. Diese, ja.
Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das Ganze sich am Ende in einem Kreis schließt und der 22, irgendwann 24 sagt, aha, war alles nur ein Spaß, ihr hier, jetzt wisst ihr, warum ich das Ganze gemacht habe, den Quatsch, den ich jahrelang gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil Schritt 1, sich mit der Elite 1 machen, Schritt 2, warum, also wenn man amerikanischer Präsident werden will, mit der Elite 1 machen, Kappe aufsetzen, Schritt 2, Glaube, so, Schritt 3 wäre dann Kampagne starten. Und weißt du, die leise Hoffnung ist da.
Also ich meine, auf der anderen Seite finde ich schon auch so den als Allround, den finde ich wirklich so als Künstler, ich meine so jetzt Jan Delay oder Materia, die sind, haben ja, glaube ich, nicht den Anspruch, so Allround-Künstler zu sein. Aber der Typ kann ja wirklich auch andere Sachen noch erfinden. Der kann ja dann scheinbar auch wirklich Schuhe neu erfinden. Also ich finde so bei diesen Yeezys, diese Adidas-Schuhe, das ist ja schon wirklich auch echt was Neues. Also wenn er das selber gewesen ist, was man ja nie so genau weiß, ja, da hat er wirklich da ja auch eine Top-Qualifikation, ein Top-Talent für solche Sachen. Ne? Und wenn man sich die Touren anguckt, so wie der da, wie sich da inszeniert, dann ist der schon, sagen wir mal, ein All-Around Künstler und weniger jetzt ein Musiker und der dann auch ein cleverer Marketing-Typ ist, sondern der ist ja schon so All-Around. Also ich finde den also die Musik ehrlicherweise vielleicht spricht mir jetzt auch nicht so an. Also ich höre mehr Jan Delay oder finde ja auch das irgendwie künstlerisch für mich jetzt, kann ich einfach besser hören als Kanye West.
Vorletzte Rubrik geht recht schnell, heißt Real Talk. Ich möchte, dass du dich selber kurz einordnest. Bist du eher Deutschrap oder International-Fan?
Eher Deutschrap.
Bist du mehr Gangster-Rap oder mehr so Conscious? Also so
Conscious.
Ja? Bist du mehr so der Party-Typ oder eher so Kapuze hoch und durch die Straße?
Kapuze hoch bin ich jetzt nicht. Ich bin aber auch nicht so ein Party-Typ, ich weiß gar nicht. Ich bin so eher so der...
Da trägst du Kapuzenpullover?
Manchmal schon, ja. Aber ich bin eher so der, der dann wirklich so sich nochmal so im Internet die Lyrics anguckt.
Das passt dann eher zum Zweiteren. Okay. So ein bisschen nachdenken, da ein bisschen mehr nachdenken über das, was man da hört. Eher Klassik-Kram oder New Shit?
Mittlerweile zwangsläufig wahrscheinlich schon eher so Klassik-Kram.
Ja. Mainstream oder Underground?
Beides schon. Also was jetzt?
Entweder oder.
Also wahrscheinlich auch da, um jetzt nicht irgendwie mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wahrscheinlich dann eher Mainstream, ja.
Unser lieber Freund Name Originals wird daraus jetzt einen Charakter von dir zeichnen. Das ist immer das Ergebnis, was dann am Ende rauskommt. Ich weiß nicht, ob du die anderen Charakter mal schon gesehen hast, aber du bist ja von jedem Gast einen Charakter gezeichnet.
Okay.
Kann ich dir nochmal zeigen. Das wird er jetzt von dir machen. Hier raus. Freu dich aufs Ergebnis. Und jetzt darfst du deine Playlist rausholen, weil ich brauche 3 Songs für unsere Playlist am Ende.
3 Songs. Warte mal. Also da gehen jetzt aber nicht nur von aktuellen Playlists, sondern auch so alte, ne?
Ja, 3 Songs, die du gerne auf so einer Playlist von dir gesetzt haben möchtest. Ich trinke so lange was.
Ich muss noch kurz ein bisschen überlegen. Das kann auch Deutsch und in Englisch einfach gemischt sein, ne?
Genau.
Eigentlich müsste man jetzt, um diesen Podcast sauber zu reflektieren, müsste ich mal gucken, was das so früher von Blumentopf für Lieder waren oder von Main Concept oder so, finde ich eigentlich
ganz geil. Kann ich dir alle sagen.
Echt?
Ja, also ich habe den ganzen Scheiß von oben so runter gehört.
Sag mal, was war das größte Lied in deiner Erinnerung von Main Concept?
Also ich würde schon sagen, von dem 98er-Album...
Das ist natürlich jetzt echtes Profitum, ey.
Ja, aber das ist jetzt bin ich... weil das auch gerade Jubiläum gefeiert hat. Jetzt bin ich selber in Gedanken gerade, deswegen muss ich wenigstens Falsches sagen da. Genesis Exodus.
Okay, dann pack das drauf.
Da gibt es auf jeden Fall zum Beispiel so Gedanken-Flash-Flow-Snacks. Kennst du den noch? Dein Soundsystem schmort, jetzt check aus, was ich dir vorsitz. Gedanken-Flash-Flow-Snacks aus meinem Neokortex. Das ist so richtig 98er.
Ja. Das ist so richtig. Packen wir das drauf?
Ja, sehr gut.
Packen wir das drauf?
Also dann musst du nochmal, damit wir das, ich darf das ja nicht, das GEMA und so. Ne?
Ach so, okay.
Ich muss nochmal kurz ankündigen jetzt.
Das heißt, ich, das ist dann von, das, sag mal.
Main Concept.
Okay, also von Main Concept, Gedanken, Flash, Flow, Snacks.
Ja.
Okay.
Vom Genesis Exodus
Album. Was es alles für Lieder gab. Stimmt, ey. Ich habe da schon lange drauf geguckt.
Ja, vor allem, das ganze Album ist eigentlich auch ganz spannend. Ich habe in den Jahren natürlich immer mit David wieder zu tun gehabt. Und der Typ ist halt einfach auch ein richtig schlauer Bub.
Absolut, ich verfolge den bei Instagram.
Ja.
Also das finde ich auch irgendwie geil, wie der so sein Leben gebaut hat.
Und die sind auch so für mich eine sehr prägende Gruppe. Ich bin zum Beispiel auch Kinderzimmer Productions, ich weiß nicht,
ob ja, du... absolut. Ja, absolut. Kinderzimmer Productions.
Ja.
Ja, finde ich auch geil. Das ist davon auch noch ein Lied. Welche, lass mal einmal reinhören. Wow, er habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, ich habe gerade ein Interview mit ihm gemacht. Mit Textor.
Ja, oh, das ist natürlich...
Da ist mein Lieblingssong das Gegenteil von Gut ist gut gemacht.
Ja, ja, das lassen wir auf jeden Fall nehmen. Den finde ich auch geil.
Ja.
Ja, allein der ein... Hier, das Intro.
Ja.
Was machen die Jungs denn heute?
Die haben ein Album gerade wieder. Die bringen jetzt ein Album 2020 raus. Ich habe gerade,
Aber sind die also so hauptberuflich?
Nee. Er ist Kontrabassist bei Die Sterne. Er ist, er gibt irgendwelche Kurse, irgendwas an irgendeiner Uni in Bochum. Und er ist halt freier Journalist und macht so Radiobeiträge für WDR und so. Es sitzt jemand bei mir und denkt nach, was ich Gedanken denke, unsere Platten sind in Ordnung. Dürfen wir nicht benutzen, leider, ne? Wegen GEMA, sonst kriege ich ja. Deswegen musst du es nochmal ohne Musik sagen.
Aber das ist halt geil, das ist geil. Also das nehmen wir. Und dann müssen wir jetzt noch ein aktuelleres nehmen, ne? Jetzt haben wir zwei.
Also, dann kündige es nochmal an, damit wir es richtig schneiden können.
Zweiter Song von Kinderzimmer Productions, das Gegenteil von Gut ist gut gemeint. Das
ist übrigens auch eine sehr gute Botschaft, mit der man durchs Leben gehen kann, wie ich finde.
Absolut.
Das funktioniert
absolut,
immer.
Absolut. Und das dritte, da müssen wir jetzt was Amerikanisches.
Ja, du hast so viel von Jay-Z gesprochen.
Ja, was ist so für eine Jay-Z-Hymne?
99 Problems, Black Album. Ich erzähle dir jetzt gerade deine Songs,
tut mir leid. Ja, alle weißt.
Ich denke mir die ganze Zeit so, das ist der Song, den du haben musst.
Was ist denn so das?
Je nachdem, welchen Jay-Z du magst.
Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt so, ich habe auch viel so ehrlicherweise so diese mit Linkin Park und so fand ich auch ganz gut, aber ich würde dann jetzt irgendwie das mit Alicia Keys nehmen.
Ja?
Ja.
Empire State.
Das ist, halt ein bisschen...
New York!
Ja.
Das ist einer der Songs, mit denen ich mal in der Karaoke-Bar übel auf die Mütze gekriegt habe.
Aber für mich ist es so, ich war selber mal 3 Jahre da in New York, ist ja auch, ich weiß, alle Medientypen finden New York geil und so, bin ich auch einer davon.
Ist so, Punkt.
Aber ich habe da diese 3 Jahre für mich, so von 19 bis 22 war ich dort, das war so prägend und deswegen hängt das Ganze so, ich bin ja auch dann da langgelaufen, wo der groß geworden ist und mir das mal angeguckt mit Jay's, also ich kenne ja diesen J-Train und habe das wirklich alles nachvollzogen jetzt. Mit dem Stadion da in Brooklyn, wo er dann war und diese ganzen Sachen. Also
das kann man in der Stadt auch sehr gut und du darfst am Ende nicht vergessen. Am Ende, du hast ja selber gesagt, dein Job ist Marketing. Es gibt eine Brücke zwischen Marketing und Hip-Hop und dieser Typ hat halt auf diesem Song gerappt, I make the Yankee hat more famous than the Yankees.
Ja, genau, diese ganzen Sachen.
Das ist Marketing pur. Ja.
Übrigens, was ich da auch wieder geil finde, das, ich glaube, habe ich auch über Jay-Z damals gefunden, weil der halt auch immer so geile Hinweise versteckt hat in seinen Liedern, das, wie viele andere auch, aber es gibt ja da auch im Unternehmer-Game oder im ganz, ganz große Rap-Fans, also einer der erfolgreichsten Digitalunternehmer aller Zeiten, Marc Andreessen, der so ein Venture-Capital-Investor, ist auch riesen Rap-Fan, dann hat er irgendwie ganz viel Geld investiert in diese Firma Rap Genius, die dann nachher nur noch Genius hieß, wo dann auch so Lyrics, also das habe ich dann auch
eins der Tools, die ich oft benutze.
Genau. Es ist ja auch übertrieben viel Geld reingeflossen, weil einer, der das Geld zu vergeben hatte, so großer Musikfan ist.
Krass,
und jetzt
spannend.
Investieren ja die ganzen Silicon Valley Superstars, also die irgendwie ihr Geld gemacht haben und jetzt so eine große Fonds verwalten und sozusagen mitentscheiden, welches die nächsten großen Startups werden. Die haben jetzt ja häufig, dass sie so Co-Investments machen oder in ihre Wagniskapitalfonds auch die erfolgreichen Musiker mit reinnehmen. Also ist dann auf einmal, hast du dann ein Startup und dann investieren da halt nicht nur die Techstars, sondern auch gleichzeitig, sowas gibt es hier leider gar nicht. Das ist dann sozusagen so dann gleichzeitig auch irgendwie Musikstars, die auch viel Geld gemacht haben, dann auf einmal deine Gesellschafter werden und dann dir helfen, was nach vorne zu bringen, ja, als Firma. So diese ganzen Zusammenhänge, die versuche ich auch so ein bisschen zu verfolgen, das hat dann schon auch echt viel mit meinem Geschäft zu tun. Das gibt es, wie gesagt, hier nicht, aber da hängt das so eng zusammen, auch diese Welt der Sportler, wie die sich da gegenseitig featuren, wenn man sich anguckt, was jetzt passiert ist bei Instagram, also bei vielen Basketballern, die Folge, als der Nipsey Hussle da gestorben ist, wie dann da alle so diese ganze Community zusammengekommen ist, das finde ich schon sehr beeindruckend und finde es fast ein bisschen schade, dass in Deutschland so diese Person nicht gibt, leider diesen Zusammenhang oder diese Kultur nicht so gibt.
Ich glaube, da müssen wir uns gleich mal auf the record kurz drüber unterhalten, weil ich habe da ein paar Ideen für. Aber wir beschließen jetzt erstmal dieses Format hier. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dabei warst bei Was ist Rap für dich.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Große Ehre für mich, eine Rückkehr sozusagen. Danke, danke.
Bis bald, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Alles klar. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.